NZZ Live.
Nehmen Sie Platz, Herr Frank. So, soll ich Ihnen ein bisschen Wasser reingießen?
Nee, braucht's nicht.
Gut, beginnen wir doch. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu NZZ Live. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Die Veranstaltung ist schon seit längerem ausverkauft. Es freut mich sehr, dass dieses Thema offensichtlich auf ein großes Interesse stößt. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sprechen ja über eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, das kann man so sagen. Und derzeit sind wir ja nicht gerade unterversorgt mit belastenden Nachrichten aus aller Welt von Krieg und Krisen. Mein Name ist Marc Tribbelhorn. Ich bin Historiker und Journalist bei der NZZ. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie, Niklas Frank, den weiten Weg vom hohen Norden Deutschlands hier nach Zürich.
Mit deutschen Zügen.
Mit deutschen Deutsche Bahn, genau. Also ein Wunder, dass er überhaupt hier ist. Nein, freut mich sehr, dass Sie das auf sich genommen haben für das Gespräch. Herzlich willkommen. Vielleicht zum Vorgehen, wie das abläuft heute Abend. Wir werden zu zweit jetzt rund eine Stunde diskutieren. Dann werden auch Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, so in der letzten halben Stunde. Und dann hoffen wir, dass es ein guter, erkenntnisreicher, aber auch vergnüglicher Abend geworden sein wird. Nun, Zeitzeugen der Nazi-Verbrechen sind selten geworden. Es ist altersbedingt immer weniger. Leute, die das selbst miterlebt haben, sind noch da. Sie, Herr Frank, sind vor wenigen Tagen, sind Sie 87 Jahre alt geworden. Sie gehören dazu. Sie sind ein, das tönt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber Sie sind ein sogenanntes Täterkind. Das ist quasi der Terminus technicus. Für Sie, Ihr Vater war Hans Frank, ein fanatischer Jünger Adolf Hitlers. Er war dessen Anwalt. Er war später Kronjurist des Dritten Reiches, war zuständig für die juristische Gleichschaltung. Im Zweiten Weltkrieg war er dann sogenannter Generalgouverneur über das besetzte Polen und damit über das größte Menschenschlachthaus, das es je gegeben hat, wie es der Holocaust-Überlebende Ralph Giordano einmal genannt hat. Ihr Vater galt bei den Alliierten als Butcher of Poland, also Schlechter von Polen. Und im Oktober 1946, bald vor 60 Jahren, wurde er als einer der Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg gehängt, unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Entschuldigung, 60 Jahre habe ich gesagt, waren natürlich 80 Jahre. Sie, lieber Niklas Frank, waren damals 7 Jahre alt. Sie haben dann später studiert, Germanistik.
Nicht beendet.
Aber Sie haben natürlich studiert, auch ohne Abschluss. Aber sei es drum, danach waren Sie sehr lange quasi Berufskollege von mir. Sie waren Journalist, Reporter beim deutschen Magazin Stern. Und Sie haben Mitte der 80er Jahre haben Sie begonnen, Ihre Familiengeschichte akribisch aufzuschreiben, zu dokumentieren. Damit haben Sie nie aufgehört. Das Thema verfolgt Sie sozusagen bis heute. Zuletzt erschien von Ihnen das Buch mit dem Titel Meine Familie und Ihr Henker.
Stimmt nicht. Das letzte Buch ist zum Ausrotten wieder bereit? Fragezeichen.
Da hat einer so schlecht recherchiert. Genau. Genau. Jetzt habe ich super Werbung machen wollen für das andere Buch. Also ich sage den Titel trotzdem, weil das ist beim Dienstverlag gut erhältlich. Ich habe es sogar hier. Das heißt, Meine Familie und Ihr Henker, der Schlechte von Polen, sein Nürnberger Prozess und das Trauma der Verdrängung. Nun hören wir aber zuerst einleitend ein paar Takte aus Ihrem ersten Buch zum Thema. Der Titel damals, Der Vater, eine Abrechnung. Bitte sehr.
Also ich lese deswegen 1,5 Seiten, nur damit Sie in etwa wissen, warum ich seitdem, das Buch ist 1987 rausgekommen. Ich verkaufe es heute immer noch recht gut im Eigenverlag. Ich muss damit einen Nerv getroffen haben. Und damit Sie überhaupt wissen, warum ich letztlich auch hier sitze. Goldfasanen sahen zu Reichsfrauenei. Sie hatte keinen Orgasmus, als du kamst, als ich kam. Sie hatte nie hohe Gefühle, wenn du auf ihr lagst, feist, wie du damals warst, als du mich zeugtest. Du wusstest das nicht, ich weiß es von Tante Margot. Was Männer nur daran finden, staunt die Mutter, gebar zigfach und zigfach daneben. Warst immer du der Vater? Gebar mich dir, dem Reichsminister ohne Portefeuille, dem Präsidenten der Akademie für deutsches Recht, dem Generalgouverneur von Polen, heute blutige Fußnote der Zeitgeschichte. Gehängt, Gott sei Dank, verbrannt und verschüttet im Konventsbach zu Solln bei München. Deine Asche verpappt mit der von Göring, Streicher und Rippentrop, von Jodl und Kaltenbrunner, von Frick, Keitel, Seis, Inquart, von Saukel und Rosenberg. Wie eklig dieses Gebräu, du wasserlöslicher Nazi-Nescafé. Dein Foto liegt vor mir, wie du noch frisch im Tod auf der Decke ruhst, mit kaputtem Genick, die Augen geschlossen, den Mund halb geöffnet. Hast du dich auf die Lippen, die vollen Lippen, eine Idee zu blass vielleicht, hast du dich auf die Lippen gebissen unter der schwarzen Haube beim freien Fall? Schön, deine Hände, die Finger so lang, man sieht in Masoken und Tüden an. Und so graziös in der Haltung, als hättest du, als die Falltür sich öffnete, beim Obernacht der Rechnung geschnippt. Dabei weiß ich, dass du beim Sterben gefesselt warst, auf dem Rücken die Hände, auch die Knöchel der Füße zusammen. Der Anzug steht dir, in dem du dein Leben ausgebaumelt, oder zog man ihn dir erst hinterher an und wusch dir das Blut von den Lippen, weil du beim Abwärts mit dem Kinn gegen den hölzernen Klappenrand knalltest? Schade, wenn du dabei K.O. gegangen wärst. Ich finde, auch den letzten Zentimeter Seil bis zum Ruck hast du verdient, bewusst zu erleben. Ja, ich gebe dir recht, US-Henker Woods, das war ein mieser Henker, ohne Sinn für Details wie das richtige Maß der Falltür. Wie freute sich Mutter, als sie von seinem Ende hörte. Mutter und ich, wir tranken zur Feier Bohnenkaffee. Ausgerechnet beim Ausprobieren eines elektrischen Stuhls. Niklas, wenn das kein Zeichen des Himmels ist, beschwor Mutter den Herrn zum Rächer der Nazis. Als ich dein Totenfoto zum ersten Mal sah, war ich benommen. Jetzt kotzt es mich nur noch an, dein totes Gesicht, auf dem deine Lügen nicht mitstarben.
Das Bild haben wir hinten eingeblendet. Ich zitiere nochmals, jetzt kotzt es mich nur noch an, dein totes Gesicht, auf dem deine Lügen nicht mitstarben. Sie haben diese gnadenlosen Sätze 40 Jahre nach der Hinrichtung ihres Vaters geschrieben. Nun sind nochmals 40 Jahre vergangen. Das Buch erschien 87, geschrieben haben sie 86. Wie ist es heute für Sie, wenn Sie das lesen?
Wenn ich selber lese, ja, tue ich nicht. Ich lese nur vor. Ich werde oft eingeladen in Gymnasien, Volkshochschulen, aber auch von privaten Vereinen. Da lese ich immer ungefähr 40, 45 Minuten mehr von diesem. Und dann ist immer eine große Pause, weil sie alle erschrocken sind. Und dann sage ich immer, wenn jetzt nicht bald die erste Frage kommt, lese ich weiter. Und dann kommen langsam die ersten Fragen. Übrigens immer zuerst in den Schulen die Mädels, weil die immer mutiger sind. Und bei den öffentlichen Veranstaltungen ist meistens ein älterer Herr.
Gut, da bin ich so ein Mittelding und frage jetzt weiter. Also ich wollte natürlich darauf hinaus, was Sie da empfinden. Ist es Verachtung, Wut, Hass oder vielleicht auch das Gegenteil? Eine gewisse Gleichgültigkeit nach all den Jahren, nein, nimmt das ab?
Nein, Gleichgültigkeit schon gar nicht. Ich schreibe da in dem Buch 87, je mehr ich über dich erfuhr, desto mehr hasste ich dich. Der Hass ist längst weg, ist gewichen einer abgrundtiefen Verachtung. Das ist es, was heute. Und ich werde täglich wütend, weil noch haben wir eine freie Presse. Ich kann täglich in irgendeinem Artikel etwas lesen, was mich an den Vater und seine Politik erinnert. Auch bei uns in Deutschland, selbst die sogenannten demokratischen Parteien, knappern hier und da und dort an unserer Demokratie, die ich für die beste halte, in der wir je gelebt haben.
Mhm. Darauf kommen wir sicher noch. Was mich noch interessiert, als das Buch erschien 1987, hat es große Wellen geworfen und zwar nicht so, wie man das vielleicht vermuten könnte, im positiven Sinn, sondern vor allem, es hat auch negative Reaktionen, es hat Kontroversen ausgelöst, es wurde als unanständig angeschaut, als obszön quasi, sie wurden als Nestbeschmutzer hingestellt, als einer, der gewissermaßen das vierte Gebot verletzt hat, nämlich Ehre. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wie war das für Sie? Waren Sie überrascht?
Ich war sehr überrascht, weil ich vor allem dachte, die alle anderen Journalistinnen und Journalisten haben dieselbe Meinung wie ich. Und da war ich aber doch sehr überrascht. Und im Übrigen, ungefähr ein Fünftel des Buchs wurde im Stern vorab gedruckt. Und es kam nur negative Leserbriefe, sodass die Chefredaktion dann eine kleine Bande zusammenstellte, die wir haben sämtliche Intellektuellen und Künstler und Kunstschaffende angeschrieben, ob sie nicht bitte ein paar positive Zeilen schreiben, damit wir irgendwie so einen Gegensatz schaffen konnten. Das waren eigentlich nur negative Briefe. Und auch die Journalisten ruiniert, hat mich endgültig, die Zeit hat immer so links so eine Glosse. Und die haben mich einfach als krankenpsychiatrisch zu behandelndes Kind hingestellt. Und da die Journalisten sie natürlich nicht und ich auch nicht voneinander abschreiben, war damit die Gesamtmeinung auch innerhalb des deutschen Journalismus gesetzt.
Jetzt in der Rückschau zeigt sich ja da eine erstaunliche Sensibilität. Quasi wurde ihnen Pietätlosigkeit vorgeworfen.
Ja, zu Recht. Ich habe mir dann später überlegt, ich brauche für manches habe ich eine sehr lange Leitung. Das fiel mir, glaube ich, erst vor 1-2 Jahren. Warum waren die ganzen Kritiker so gegen mich? Und da fiel mir ein, wenn die das Buch lesen, erinnern sie sich automatisch an ihre eigenen Eltern und Großeltern und fangen sich an zu giften, weil sie nichts Ähnliches gemacht haben wie ich. Dass sie überhaupt mal nachschauen, was haben die eigentlich gemacht während des Dritten Reichs. Und ich glaube jedenfalls, finde ich das als Küchenpsychologe betrachtet nicht schlecht, die haben sich alle geärgert. Weil ich glaube, das klingt jetzt angriffisch, aber ich glaube, war der Einzige, der mal richtig gnadenlos abgerechnet hat mit seinen Eltern.
Mhm. Aber Sie fanden es auch unanständig, die Kritik, weil ja quasi die Opferperspektive gar nicht berücksichtigt wurde. Ich meine, was denn 6 Millionen Juden widerfahren ist zum Beispiel, das ist ja nichts im Vergleich zu den Worten, die Sie wählen in dem Buch, auch wenn die zum Teil polemisch gewählt sind.
Ja, ich würde sagen, es sind genau die Opfer, die aus mir sprechen. Dass das eben nicht mehr zugedeckt wird, wie Sätze, es war eine wilde Zeit und du hast da nicht wirklich gelebt und so weiter, all dieser Dreck. Und dem habe ich halt, wie Sie merken, auch mit vielen Four-Letter-Words widersprochen. Und das hat die Leute, hat ihnen nicht gefallen, weil sie sich alle plötzlich erinnert haben. Wir wussten ja alles. Es gibt da einen Psychiater, einen Österreicher, der schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert war und zurückkam mit den Amerikanern. Und die erste befreite Großstadt im November 1944 war Aachen. Und der ist rumgegangen, hat Jung und Alt und Mädlein und Männlein befragt und die haben alle gesagt, ganz offen, wenn wir den Krieg verlieren, dann wird es uns dreckig gehen, weil das, was wir den Juden angetan haben, das waren sie alle noch befreit. Und ab 8. Mai 1945, dem Tag der totalen Kapitulation, wurde alles verschwiegen.
Mhm. Das hat ja auch Hannah Arendt, die kurz nach Kriegsende in Deutschland war, bemerkt. Die hat eine Realitätsflucht bei den Deutschen festgestellt. Genau. Niemand war Nazi, soll Nazi gewesen sein, niemand war beteiligt.
Und was man eben verschweigt, daraus entsteht ein Gift. Und dieses Gift ist für mich zum Beispiel die AfD, aber auch viele Menschen in den sogenannten bürgerlichen Parteien, die einfach langsam, aber sicher aggressiv werden. Und wenn es uns mal richtig über lange Jahre hinweg wirtschaftlich dreckig geht, dann wissen wir, wer der Schuldige ist. Die Juden, das kommt ganz sicher. Der Antisemitismus war nie tot. Ich habe ihn immer erlebt in meiner Zeit als Jugendlicher und junger Mann. Und der war damals heimlich und jetzt ist er ganz offen da.
Aber lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen zur Biografie Ihres Vaters. Ihr Vater war ein kunstsinniger Mensch, er war musisch begabt, eigentlich klassisch gebildet. Und dann wurde er Nazi der ersten Stunde. Wie erklären Sie sich das?
Das kann ich sogar gut verstehen. Der Versailler Vertrag war ein reiner Rachevertrag, vor allem von den Franzosen, die wir natürlich am meisten malträtiert haben, ausgehend. Und das war so, dass Mein Vater schrieb in sein Jugendtagebuch, Deutschland braucht seine Ehre wieder. Wir brauchen einen starken Mann, der die Ehre uns wiederbringt. Und dann noch den Nachsatz, vielleicht bin es ich. Und die gesamte deutsche Mittelklasse hat ja eigentlich die Weimarer Republik überhaupt nicht anerkannt. Und daraus, das war für mich nachvollziehbar, mein Vater 1900 geboren, wuchs in dem, abgesehen von manchen Menschenrechtsverletzungen, in diesem herrlichen Kaiserreich auf. Wir waren damals schon industriell führend, wir bekamen die meisten Nobelpreise und alles und plötzlich war alles weg. Und das kann ich verstehen, wenn man Deutschland liebt und darin aufgewachsen ist, dass man das anders haben will. Und Hitler war halt damals ein sehr bekannter, immer bekannter werdender und beliebter Redner, weil er genau diese Sachen immer ansprach mit dem Versailler Vertrag und so weiter. Und dass man ihm da anfangs folgen kann, kann ich verstehen. Und dass man die Ehre Deutschlands wieder haben will, kann ich auch verstehen. Und er wurde dann eher durch Zufall Hitlers Privatverteidiger. Hitler war übrigens ein furchtbarer Prozesshansel, weil er ein paar Nazischläger verteidigt hat und die aus dem Gericht frei bekommen hat. Und damit war er plötzlich der Nazi-Anwalt Frank und dann wurde Hitler auf ihn aufmerksam und machte ihn zu seinem Privatanwalt in der sogenannten Kampfzeit bis 1933.
Aber Sie würden sagen, das ist am Schluss eine Mischung aus Karrierismus, Opportunismus, die ihn da...
Weil zuallererst war es tatsächlich die Liebe zu Deutschland. Die sind ja ganz anders, nationalistisch aufgewachsen, auch in den Gymnasien, als wir heute. Und das kann ich noch verstehen. Außerdem war er jung, in gewisser Weise auch naiv. Aber er hat spätestens dann, als er zum Beispiel das Buch von Hitler, Mein Kampf, da hätte er sagen müssen, halt, ich bewege mich da in einem eher verbrecherischen Rahmen. Und das hat er eben nicht getan. Und dann kam seine Karriere, Sucht zur Geltung. Er kniete einmal 1925 vor meiner Mutter, seiner Frau, und hat gesagt, Brigitte, wenn ich einmal 1.000 Mark im Monat verdienen könnte. Was verständlich, wollte ich damals auch in seinem Alter. Und so war, und dann kam seine Karrieresucht. Und das wusste er, kann er bei Hitler dann vor allem 33. Wobei er ab 33 natürlich, Hitler hatte die Macht, war er politisch ein toter Mann. Er bekam dann den Reichsminister ohne Portefeuille nachgeworfen, damit er auch ordentlich Geld hat. Aber eigentlich war er nichts mehr. Er hatte immer noch einen großen Einfluss, weil er Reichsrechtsführer war und überall die Studenten, die Jurastudenten infiltrierte. Da reiste er immer quer durchs Deutsche Reich.
Und er auch Schüler hatte, wie Carl Schmitt zum Beispiel.
Nee, der war nicht sein Schüler, aber dem hat er selber aufgewachsen. Übrigens mein Zweitvater. Weil meine Mutter hatte mit ihm auch eine Affäre.
Ah, okay. Aber das haben Sie geklärt.
Ich weiß nicht, ob das okay ist.
Okay. Will da nicht moralisieren. Nein, aber Sie haben mal gesagt, zu Hause, also so wie Sie sich erinnern können oder auch Ihre älteren Geschwister sich erinnern konnten, war Antisemitismus kein großes Thema. Würden Sie ihn, jetzt, nachdem Sie all diese Dokumente und Briefe studiert haben, sagen, Ihr Vater, kein glühender Antisemit?
Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe natürlich 39 geboren, keinerlei Erinnerung. Aber ich weiß von meinem ältesten Bruder, 11,5 Jahre älter als ich, der hat gesagt, zu Hause war der Vati ein völlig normaler, meist sehr lustiger und witziger Kerl. Es wurde auch darum nicht antisemitisch agiert und geredet, weil meine Mutter seit ihrem 15. Lebensjahr, die war 1895 geboren, der Vater von ihr hat Selbstmord gemacht, da stand ihre Mutter auch mit 5 Kindern da, hat sie angefangen mit jüdischen Agenten, so hieß das damals, Pelze und kostbare Tücher in Kommission zu nehmen und die weiterverkauft mit erhöhtem Geld, damit Geld in die Familienkasse kam. Und sie hatte, bis es mein Vater dann einfach nicht mehr ertrug, hatte die Wohnung der Franks in München dann, herrschaftlich in der Wiedenmeierstraße, war voller Pelze von Juden. Und es war meiner Mutter ganz wurscht, aber dann wurde sie richtig verboten, weil das ginge nicht.
Aber die Bereicherung zieht sich eigentlich auch durch die Familiengeschichte. Bitte? Die Bereicherung, also quasi ihr Vater war ja auch berühmt, berüchtigt dafür, dass er vor allem dann als Generalgouverneur in Polen, alles zusammengerafft hat, was wertvoll war.
Da hatte er dann zwei Rembrandt, Leonardo da Vincis Dame mit dem Ermelin, ein Raphael und jede Menge, die Krakauer Könige waren bekannt dafür, dass sie die größte Gobelin-Sammlung hatten in ganz Europa. Da hat er auch einiges mitgebracht, noch Neues am Schliessee auf seiner Flucht. Also er hat sich sehr schön mit schönen Dingen umgeben.
Mhm. Also Sie würden sagen, das war sein Antrieb, Macht, Prestige,
ja,
viele Uniformen.
Die meisten anderen Nazis konnten, glaube ich, keine Kunst von einer anderen unterscheiden. Er war mit Sicherheit der gebildetste Massenmörder darum, weil er laut Gesetzblatt im Reich veröffentlicht, war er der Stellvertreter des Führers im Generalgouvernement und damit war er politisch verantwortlich für jedes Verbrechen. Für alle Vernichtungslager, für alle Ghettos war er politisch verantwortlich. Er hat selber keinen Menschen umgebracht, obwohl Curzio Malaparte, der hat ihn als Journalist besucht, als Italienischer, der schrieb in dem Kapitel über die Franks, da hätte mein Vater eine Party gegeben und danach seien sie aus dem Palast raus am jüdischen Ghetto vorbei. Ich weiß nicht genau, ob es Warschau oder Krakau war. Und dann da standen dort Soldaten vor einem Loch, das sie entdeckt hatten, wo die Kinder der dort eingesperrten Jüdinnen und Juden durchkrochen, um Lebensmittel draußen zu organisieren. Und da ist der letzte Satz, da hätte mein Vater dann nach dem Gewehr gefragt, dass er selber schießen konnte. Aber er war halt ein Massenmörder.
Und Sie haben mal quasi als klarster Beleg für seine Geltungssucht das Beispiel erwähnt, dass er sich eigentlich scheiden lassen wollte von ihrer Mutter, ja, es aber dann nicht gemacht hat, und zwar aus Gründen.
Er traf auf seine wirklich große und einzige Liebe, die ich ihm auch gegönnt habe. Lilly ist die. Und die traf er wieder, weil die hat dann eben anders geheiratet und hatte einen Sohn und der war vermisst im Osten. Und die erinnerte sich an den Hans Frank und der war dann General geworden und hoffte über den Genaueres zu erfahren, ob man den Sohn noch findet. Und dann haben die sich wieder verliebt und mein Vater wollte sich dann scheiden lassen. Meine Mutter hat den für mich auch als Journalist hinreißenden Satz gesagt, ich bin lieber die Witwe als die geschiedene Frau eines Reichsministers, was sie beides erreicht hat. Und dann hat mein Vater sämtliche Scheidungsakten 1942 dem Hitler geschickt. Und dann bekam er vom Bormann ein Telegramm mit folgendem Inhalt. Der Führer hat mit großer Sorgfalt ihre Scheidungsakten studiert. Mitten im Krieg, die Ostfront war schon so gut wie verloren, hat er sich hingeschickt. Und zwischen Brigitte und Hans Frank die Scheidungsakten. Und hat dann weitergeschrieben, der Führer lässt ihn ausrichten, dass er die Scheidung erlaubt, sofern sie von allen ihren Ämtern zurücktreten. Und da saß mein Vater in der Scheiße. Erstens war die Geliebte 3 Jahre älter als er. Und zweitens hätte er dann keine Burg in Krakau mehr gehabt, kein Schloss Kressendorf, keine Villa in Krynica, keine Villa in Berlin, keine Wohnung in München und nichts hätte er mehr gehabt, nur noch die olle Geliebte. Und dann hat er gesagt, nee. Und das war's eben. Da sah man, wo wirklich seine Gefühle waren. Mhm. Und die war unheimlich stolz auf seine 110 Uniformen, die er gesammelt hatte. Das war alles sehr schmählich für einen Menschen, der sich fließend lateinisch unterhalten konnte. Ich weiß nicht, wer das hier im Saal kann, ich schon gar nicht. Und er war wirklich der Gebildetste unter all denen, würde ich sagen.
Aber mit der Scheidung hätte er sich vielleicht sogar retten können, wäre nicht in Nürnberg gelandet.
42 wäre das dann gewesen. Vermutlich hätte er mindestens 20 Jahre bekommen, aber vielleicht hätte er sich gerettet. Mhm. Was für mich nicht gut gewesen wäre. Mhm. Weil er hätte mir mit seinem Gewäsch das Hirn vergiftet. Da bist du als Jugendlicher da ziemlich hilflos ausgeliefert. Mhm. Weil er natürlich wahnsinnig gut argumentieren konnte.
Mhm. In Haft in Nürnberg konvertierte er zum Katholizismus. Er schrieb ganz viele Briefe nach Hause. Er schrieb auch quasi seine Lebenserinnerungen mit dem Titel Im Angesicht des Galgen.
Der Titel kam nicht von ihm, der kam dann vom
Verlag. Ah, das kam vom Verlag, okay. Ja. Eine Läuterung war das aber nicht.
Also er war der einzige Angeklagte, das Gerichtsverfahren verlief nach dem angelsächsischen Muster. Das heißt, der Verteidiger hat zunächst den Angeklagten befragt. Und dann kam er erst ins Kreuzfeuer. Und da fragte sein Anwalt, der Dr. Seidel aus München, später CSU-Landtagsfraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, fragte ihn, haben Sie etwas mit der Vernichtung der Juden zu tun? Und dann machte mein Vater kurz eine Pause und sagte, ich sage ja. Und zwar vor allem nach den Aussagen des Auschwitz-Kommandanten Höss und den weiteren Erlebnissen, die im Prozess muss ich diese Frage mit Ja beantworten. Dann redet er ein bisschen weiter und dass Hitler eben alle verlassen hätte und da wären nicht die Kleinen verantwortlich, sondern er und seine Genossen sozusagen. Und dann sagt er plötzlich Folgendes, 1000 Jahre werden vergehen und diese Schuld nicht von Deutschland nehmen. Er war aber nach seiner persönlichen Schuld befragt worden. Warum verteilt er die plötzlich auf 80 Millionen andere Deutsche? Und dann kam er in das Kreuzfeuer von einem sehr geschickten russischen Staatsanwalt, nenne ich ihn jetzt mal. Und er log sofort weiter. Er hätte nichts von Majdanek gewusst und alles mögliche. Was ist das für ein Schulternerkenntnis? Abends kam der Gerichtspsychologe Chilver, der durfte alle Zellen besuchen, sofern die nichts dagegen hatten, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Kam zu meinem Vater in die Zelle und mein Vater sagte als erstes, haben Sie gesehen, wie beeindruckt die Richter von meinem Schuldeingeständnis waren? Und der Schilber hat gesagt, nee, das sieht er nicht. Und mein Vater hat beharrt darauf, doch, Sie waren sehr beeindruckt. Und da frage ich mich immer, was für ein Schuldeingeständnis? Mhm. Und er hat halt in den letzten Briefen, hat den Seidel, wie hat meine Mutter, sogar noch am Abend der Hinrichtung geschrieben, ich war nie ein Verbrecher. Dieses Gericht war nicht ein justiziables, sondern das Gericht der Sieger und sorgt dafür, also den Seidler natürlich gesiezt, sorgt dafür, dass die Wahrheit über mich rauskommt. Also null. Mhm. Und in den Glauben hat er sich geflüchtet. Mein Bruder Norman, der sagt immer, seit Hitler tot war, brauchte er einen neuen Gott. Das war halt dann der Richtige, der Katholische. Er war altkatholisch aufgewachsen übrigens und dann natürlich aus der Kirche ausgetreten und hatte sogar eine Jesuserscheinung. Der Jesus muss also mit seinem Kreuz seine Zelle gerumpelt sein und er war also eigentlich nicht zu genießen. Als meine Mutter dann das Galgenmanuskript durchlas, das weiß ich von meiner ältesten Schwester, hat sie gesagt, also dieses ewige Jesulein hier und Jesulein da, das geht mir richtig auf den Keks. Und das war's. Er war ein richtiger, einer von diesen widerlichen Wiedereintretenden in die katholische Kirche.
Mhm. Und eben diesen Satz, die Wahrheit wird siegen, ich war niemals ein Verbrecher, das hat er ihrer Mutter geschrieben. Ihre Mutter hat auch eine, sag ich jetzt mal, zweifelhafte Rolle gespielt. Sie nennen sie spöttisch die Königin von Polen.
Das hat er selber gesagt. Als er das Generalgouverneur bekommen hatte, kniete er wieder mal von meiner Mutter, das war in der Berliner Villa in Dahlem, und sagte, Brigitte, du wirst die Königin von Polen. Das hat meine Mutter natürlich aus diesem armen Haushalt stammend und Sekretärin hatte sie gelernt, hat nicht mal einen Volksschulabschluss gehabt, hat aber die behinderte Tochter eines Notars immer durch die Gegend geführt und der hat sie zur Sekretärin ausgebildet. Und dieses hat sie sehr genossen. Sie war nie in der NSDAP, konnte das Geschrei ihres Mannes auch nicht ertragen. Sie war an sich gegen das Soldatische, aber alles, was sie kriegen konnte, hat sie mitgenommen.
Mhm. Sie schreiben mal, sie war so ungebildet wie habgierig.
Ja, das muss man sagen. Sie hat diese nette Szene, die wird in der Familie immer noch erzählt, aber sie war natürlich immer bei den Wagner-Festspielen, wenn der Hitler da war. Und als der Schwan über die Bühne da gezogen wurde oder so, wandte sie sich dem Hans zu und sagte ihm, Hans, ich könnte mal wieder Hühnchen vom Viktualienmarkt mit nach Hause nehmen. Und mein Vater, der Brigitte, der war also völlig ernannt. Sie war halt in seinen Augen total ungebildet.
Mhm. Aber trotz allen Streitereien und Fastscheidung, sie waren auf Neudeutsch Partners in Crime. Sie hat das alles gedeckt, sie wusste es auch. Die Vernichtungslager, das kann man nicht.
Sie mussten sich das Generalgouvernement, vor allem die Burg in Krakau, was ja der Dienstsitz war, wie ein Königshof vorstellen. Es war eine riesige Bumserei, muss man sagen. Das ging geschlechtsmäßig toll zu, weil es war in diesen 5 Jahren friedliches Land. Da passierte ja nichts. Die Fronten waren ja woanders. Und sie wussten genau Bescheid. Ich habe auch ein Buch geschrieben über ein Büchlein über meinen Bruder Norman und habe da seine alten Schulkameradinnen und Kameraden, mein Bruder war schon tot dann, vorher wollte ich es nicht machen. Und die haben alle gesagt, sie sahen überall gehängte Polen, erschossene Polen, als Geisel genommene, wenn ein Deutscher ermordet worden war, die wussten alle genau Bescheid. Ne? Und erst recht wenn die in der Administration da mithalfen.
Das habe ich mir auch gefragt beim Lesen Ihrer Bücher. Ich meine, man könnte eigentlich sagen, Ihre Kindheit war bis 1945, weil Sie eben diese Bilder gar nicht gesehen haben. Die war eine glückliche Kindheit.
Also wir haben, glückliche Kindheit.
Also glücklich. Eben.
Nein, wir waren, also mein nächstälterer Bruder, der Michel und ich, der war 2 Jahre älter als ich. Wir waren richtige Rotzbuben. Wir hatten unseren eigenen Tiner. Johann hat er geheißen, wie aus der dümmsten Komödie. Und den haben wir ordentlich getratzt. Aber irgendwas strahlte aus. Wir haben natürlich jede Menge Spielzeug bekommen von all den Gästen meines Vaters oder meiner Mutter. Und mein Bruder und ich, wir haben alles sofort zerstört. Wir haben alle Spielzeuge zerstört. Und da gibt es die Szene im Kressendorf, das war ein sehr schönes Schloss in der Nähe von Krakau, wo wir immer am Wochenende waren. Und dann sagte mein Bruder Michel zu mir, pass auf, Niki, wie er euch zu Hause genannt, Niki, du gehst jetzt zur Mutti und sagst, ich bin tot. Und da bin ich diesen langen Gang, sie hatte ihre Gemächer natürlich weit weg von den depperten Kindern und da bin da hin und sie saß gerade in der Badewanne. Und ich ging rein und sagte, Mutti, der Michel ist tot. Und sie sprang aus der Wanne, da sah ich sie zum ersten Mal nackt, umhüllte sich mit einem Handtuch und lief hinter mir her, wieder diesen ganzen Gang quer rüber, da wo wir unsere Kinderzimmer hatten, und machte die Tür auf und der Michel lag auf der Erde so. Und da ging sie zu ihm hin, beugte sich nieder, ich weiß nicht, ob sie was gesagt hat, das weiß ich wiederum nicht. Und dann lachte sie der Michel an. Und wer bekam die Ohrfeige? Ich. Weil ich stand schon, da hat sie mich richtig abgewatscht. Und das kann man heute als Küchenpsychologe, wir waren einsam. Wir kannten unsere Mutter nicht, wir kannten überhaupt nicht, wir waren nur mit unserer herrlichen Kinderschwester Hilde, ein bayerisches Mädel, damals so um die 25 Jahre alt. Das war unsere Mutter. Und wir wussten das letztlich unbewusst in der Kinderzeit. Da stimmt was nicht. Deswegen das Spielzeug zerstören, den Diener ärgern. Ich weiß noch heute, dass ich den Diener, da gab es im Kressenhof eine riesige Freitreppe. Und da bin ich extra raufgelaufen. Dann habe ich laut Johann gerufen. Und dann kam er unten zum Fuß der Treppe und sagte, bitte, und ging rauf. Und wenn er oben war bei mir, habe ich Danke gesagt und bin fortgelaufen. Es war lauter Säue. Und ich hatte ein Tretauto. Da bin ich vor allem auf der Krakauer Burg. Das war so eine Blechkarre, die ziemliche Kanten hatte. Und da habe ich immer gelauert im Gang, wenn Schritte kamen ums Eck. Und habe dann ordentlich Gas gegeben, ins Pedal getreten und habe die eigentlich angefahren. Und dann war es so, dass die teilweise Schmerzensschreie ausstießen und dann ein erzwungenes Lächeln aufsetzen. Und ich schaute so von unten nach oben, weil ich schon wusste, mein Vater war ein mächtiger Mann. Mhm. Die konnten mir nicht erwatschen geben oder mich sonst anblaffen, was ich mir da täte. Und das hat man genossen. Du hast als Kind sehr schnell mitbekommen, dir kam keiner. Aber gleichzeitig war es auch die Vereinsamung, trotz der sehr lustigen Hilde.
Mhm. Sie haben mal geschrieben, ich konnte mir alles erlauben. Das war wahrscheinlich.
Ich habe es konkretisiert.
Genau. Und die Zurückweisung der Kinder war in Ihrem Fall aber besonders, nicht nur, weil Sie der Jüngste waren, sondern auch, weil der Vater eigentlich eine Zeit lang zumindest davon ausgegangen ist, dass Sie nicht das leibliche Kind von ihm.
Wenn Sie noch leiser reden, verstehe ich Sie gar nicht. Aber ich weiß, worauf Sie nachfragen. Ich kann zwischen drei Vätern wählen. Der eine ist der Hans Frank, der zweite ist der Karl Lasch, der war dann auch Gouverneur in Galizien. Als wir dann Russland und die Sowjetunion überfallen haben, kam das zum Generalgouvernement. Und der dritte war der vorhin erwähnte Karl Schmidt, dieser Nazi-Staatsrechtler. Und als der Karl Lasch dann von der SS wegen Schmuggelei erschossen wurde im Breslauer Gefängnis, ist mein Vater zu meiner Mutter reingegangen und hat gesagt, jetzt ist ja Nikis Vater auch tot. Aber da hätten Sie meine Mutter erleben sollen, die wusste ganz genau, von wem sie Kinder haben wollte. Hat auch zwei Abtreibungen gehabt, in Salzburg, habe ich dann später recherchiert. Die hat ihn in einer Weise zusammengeschissen und sie hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Der Faser O'Connor, der meinen Vater getauft hat und ihn zum Gall gebracht hat, den habe ich dann in seinem Kloster in Amerika besucht und er hat zu mir gesagt, Niklas, dein Vater hatte noch im Gefängnis Angst vor deiner Mutter. Und das war, also ich bin ziemlich sicher, dass ich der, habe aber gerade jetzt vor 3 Wochen ungefähr mit meiner Tochter Franziska ausgemacht, wenn ich tot bin, soll sie so einen Gentest machen lassen.
Okay. Aber wenn wir jetzt schon wieder bei der Hinrichtung sind, ein Zitat aus Ihrem ersten Buch lautet, das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben. Das müssen Sie ein bisschen erklären.
Ja, ich habe es vorher schon angedeutet, wenn er am Leben geblieben wäre und am Ende früh freigekommen wäre, er war erstens ein unheimlich charmanter Hund, zweitens ein sehr gebildeter Hundling. Und der hätte mir wirklich mein Gehirn richtig vergiftet. Und ich hätte viel mehr Jahre gebraucht, um den Fakten nachzueilen. Meine Geschwister haben das alle nicht gemacht. Aber ich bin da sehr viel eher rausgekommen, als wenn er weitergelebt hätte. Mhm. Und er hätte, wenn er davongekommen wäre, naja, Nürnberger Gericht war schon was Hohes, aber sonst hätte er in der CSU eine super Karriere machen können. Hm.
Vielleicht zu diesem Punkt, als das Ganze zusammenbrach. Eben, Ihr Vater war tot, der Krieg war verloren, der Vater war tot. Sie haben sich selbst einmal als Prinz von Polen bezeichnet, also quasi so gefühlt waren Sie Prinz von Polen. Dann fiel das alles weg. Die Familie hatte nichts mehr, war sozial geächtet, war plötzlich bitterarm. Wie war das?
Also da bringen Sie zwei Sachen zusammen. Wir waren natürlich nach dem Krieg, waren wir tatsächlich total verarmt. Da lernte ich zum ersten Mal die Not kennen. Und wir mussten auch einmal betteln gehen. Die Kitty ist meine nächstältere Schwester, nochmal 2 Jahre älter als der Michel. Und wir sind dann zu dritt los, weil meine Mutter auch gar nichts mehr wusste, wie sie uns ernähren konnte. Und Michel und Kitty haben jede Menge Lebensmittel mitgebracht. Ich überhaupt nichts. Weil ohne meinen Diener betteln zu gehen, war mir unmöglich. Ich war so verklemmt, dass die ganzen Bauersleute in Neuhaus am Schliersee und zwar mir nichts gegeben haben. Und das Nette an meiner Mutter, sie beschrieb dann diesen Bettelgang nach Nürnberg ihrem Mann im nächsten Brief und hat mich gar nicht erwähnt. Das fände ich gute Mutter. Also nicht zu sagen, und der Niki ist leider ohne was nach Hause gekommen. Das hat sie mir eingebrannt. Deswegen wollte ich immer ein Häusel haben mit viel Grund. Das habe ich jetzt. Mhm. Weil autark sein ist schon nicht schlecht. Die Bauern hatten damals alles und wir halt nicht. Und ich verstehe all die Leute, die nichts mehr mit uns zu tun haben wollten, die vorher nicht tief genug ihren Diener oder ihren Knicks machen konnten vor meinem Vater und auch vor der Mutter, weil sie wussten nicht, wie geht die Besatzungsmacht vor. Wer wird noch involviert? So hat die vorher erwähnte Lilly nie einen Brief nach Nürnberg geschrieben. Nur über seine Mutter richtete sie diesen und jenen Wunsch aus. Hm. Aber verständlich, weil du wusstest nicht, wie weit du dran bist. Vor allem dann erst recht als Geliebte von einem Massenmörder.
Und mögen Sie sich an den Moment erinnern, als Ihnen klar wurde, was für ein Verbrecher Ihr Vater war? Das muss ja nach dem Kriegsende gewesen sein.
Das war so, dass natürlich war merkwürdig, dass mein Vater, diese Heldengestalt, plötzlich verhaftet wurde. Es war am 4. Mai 1945, also noch vor Kriegsende, kam so ein Abi-Jeep und hat ihn mitgenommen aus seinem Dienstbüro. Das war so 2 Kilometer von Neuhaus im Josefstal, gehört aber zu Neuhaus am Schliersee. Das war so erst merkwürdig und dann kam im Herbst 1945 von den Amis, die war unsere Besatzungsmacht in Bayern, Zeitungen raus. Und da waren lauter Fotos drin von Bergen von ermordeten Jüdinnen und Juden. Und drunter stand immer Polen. Und ich dachte, ja, Polen gehört uns. Und mein ältester Bruder, der Norman, der ist mit der Zeitung zu unserer Mutter gegangen, in der kleinen Wohnung, in der wir dann lebten. Und meine Mutter hatte das sicher schon in aller Früh gelesen und sagte aber zu ihr, Mutti, wenn diese Fotos stimmen, hat der Vati keine Chance. Und das war für mich, glaube ich, schon der lebenslange Schock, dass mein Vater verbunden war mit diesen Leichenbergen. Das hat mir, glaube ich, zuallererst schon gesagt, das ist ein übler Typ.
Aber für Ihre Biografie war dann eigentlich, wie soll ich sagen, war es heilsam, dass Sie A, jung waren, sehr jung waren, als der Vater noch gelebt hat, und dass Sie B, in ein Internat kamen. Weil Ihre Biografie unterscheidet sich ja dann doch sehr stark von den Biografien Ihrer Geschwister, die alle älter waren und die alle...
Ja, der Miguel war auch im Internat. Wir kamen beide in ein Internat, wo der Leiter, ein Pastor Lohmann, übrigens sehr guter Redner, der sammelte Nazi-Kinder. Da waren auch die Ribbentrop-Kinder da und jede Menge Kinder von SS-Verbrechern. Die sammelte er gerne. Er sagte mir auch 1955 oder 56, da war ich also schon 16, 17 Jahre alt, sagte er zu mir mal, Niki, das wollte ich dir immer schon sagen. Dein Vater war der beste Redner. Der war wirklich sensationell. Das schon mitten in unserer jungen Demokratie.
Also war kein Umerziehungsinternat.
Es wurde geführt nach den Regeln des Deutsch-Ritterordens. Was nicht schlecht war, es war ein sehr sportliches Internat. Mich hat immer geärgert, dass die Ribbentrop-Söhne sportlicher waren als ich. Sonst hatte ich mit denen keinen Kontakt. Wir haben auch nie gesprochen über unsere Eltern oder unsere Väter. Und der Pastor Lobern wurde dann tatsächlich zu so etwas wie einem Ersatzvater. Mhm. Das muss ich ihm schon dankbar sein.
Aber mit Ihren Geschwistern sprachen Sie über den Vater?
Bitte?
Mit Ihren Geschwistern sprachen Sie über den Vater?
Oh ja, kaum hatten wir Grüß Gott einander gesagt, haben wir ein Leben lang sofort in dieses Thema hinein.
Aber die Ansichten gingen sehr weit auseinander. Also wenn ich
gingen auseinander, ja. Aber was mich immer gewundert hat, auch später habe ich es erst kapiert, vielleicht vor 20 Jahren oder so, da war ich in den 60er, warum haben wir nicht gebrochen? Ja, weil unsere Ansichten, vor allem meine, gingen sehr weit weg. Der Norman hat noch immer gesagt, ich weiß, unser Vater war ein Verbrecher, aber ich liebe ihn. Und die drei anderen, die Sigrid, die Kitty und der Michel, haben unseren Vater Zeit ihres Lebens immer als unschuldiges Opfer von Hitler, Himmler und der Siegerjustiz in Nürnberg gesehen. Und dann fiel mir ein, mit ungefähr 60, 65 Jahren, warum haben wir nicht gebrochen miteinander? Und zwar deshalb würde ich sagen, damals 45, 46, 47, gab es kaum eine Familie in Deutschland, die nicht durch den Krieg irgendwie beschädigt war. Erschossene oder im Felde verbliebene Väter, Onkels, Brüder und so weiter, zerbombte Schwestern und so weiter. Da konnten sie es vergleichen. Das Leid war überall das Gleiche. Aber einen Vater zu haben, der erstens dann täglich in der Zeitung erscheint, auf der Anklagebank und dann gehängt wird, das war nicht zu vergleichen. Und insofern war dieser gehängte Vater ein Bindeglied zwischen uns allen. Deswegen haben wir nie gebrochen. Der Michel hat mich, als das Buch rauskam, als riesigen Lügner beschimpft, öffentlich und alles Mögliche. Aber wir haben nie gebrochen. Mhm. Und ich glaube, dahinter steckte der Vater, der Gehängte eben.
Ja. Der Bruder Michel, der war in der rechtsextremen NPD dann.
Der war dann auch in der NPD.
Eine Schwester ging in den Apartheidstaat Südafrika und hat den Holocaust geleugnet.
Die ging nach Südafrika, weil sie mit ihrem Mann, das war ihr zweiter Mann, die Apartheid sehr schätzte.
Ja.
Und die ist auch dort gestorben. Die hat sich natürlich auch einig. Ich hatte da gerade eine Reportage in Südafrika, da habe ich sie besucht in Johannesburg, und da hat sie halt auch gesagt, das sei alles nicht richtig, was ich geschrieben hätte. Wobei sie nicht die Lügen meinte, die sie mir nicht unterstellte, weil ich hatte sorgfältig recherchiert, aber dass ich es überhaupt gemacht habe. Nicht? Dass sowas tut man nicht.
Mhm. Ja. Ihr ältester Bruder wurde schwer alkoholkrank.
Das war der Älteste. Der Norman wurde sehr alkoholkrank, war aber zwischendurch immer wieder trocken, und es war der witzigste Alkoholiker, dem ich je begegnet bin. Das war wirklich einfach toll, der Junge. Und der ist immerhin dadurch, dass er ihn anerkannte, dass unser Vater ein Verbrecher war, ist er immerhin 80 geworden.
Mhm. Dann die andere Schwester, die nicht nach Südafrika ging, die hat sich das Leben genommen mit 46.
Die hat schon in ihrem Jugendtagebuch geschrieben, ich will nicht älter werden als der Vati. Und hat dann mit 46, dasselbe Alter, als mein Vater gehängt wurde, Selbstmord begangen. Mhm. Und sie hatte zwei Ehemänner, die tun mir beide leid, weil sie jedes Wochenende, die Wohnung war eh gepflastert mit lauter Vaterfotos, hat sie noch ein extra Foto auf den Wohnzimmertisch gestellt, hat zwei Kerzen rechts und links angezündet und hat sie hingesetzt und stundenlang geheult. Das war schon, und die machte dann eben ihr Jugendtagebuch wahr.
Und ihre Mutter hat sich umgebracht an ihrem 20. Geburtstag.
Sie hat, ich habe ihr noch ein paar Tabletten abgereicht, mehr als sie vielleicht sollte, als ich sie zuletzt besucht habe, weil ich hatte, einerseits habe ich meine Mutter sehr geliebt, andererseits habe ich, wie alle meine vier Geschwister auch und unser Vater, sie sehr gefürchtet. Was sie aber gemacht hat, ist nach dem Krieg, sie ist ja dann völlig ausgebrannt, mit 63 gestorben, eben genau an meinem Geburtstag. Und sie hat vieles wieder gut gemacht. Sie hat wirklich alles und jedes gegeben, damit die fünf depperten Kinder überleben können. Da war sie großartig. Da war sie wirklich großartig.
Aber fragten Sie sich ab und zu, weshalb Sie jetzt einen mehr oder weniger normalen Weg gehen konnten, aber Ihre traumatisierten Geschwister alle nicht?
Weil ich sie alle damit belaste mit meinen privaten Geschichten. Wenn man es rausgibt, dann ist das was ganz anderes. Ihr seid alles meine Psychiater.
Das war auch der Grund, weshalb Sie mit fast 50 Jahren dann
geschrieben haben. Nein, das war immer so. Der Vater war immer im Zentrum und der stand immer in meinem Hirn, auch wenn ich sonst ein sehr albernes Leben geführt habe, stand immer neben den Fotos von Haufen von uns ermordeten Menschen. Und das ist etwas, was mich jeden Tag noch wütend macht, weil es so wirklich eben das schlimmste Verbrechen, das je in der Menschheit begonnen, unter Mithilfe meines Vaters. Das lässt mich halt nicht los. Und wir Deutschen müssen zusammen allerdings mit den Österreichern, die schleichen sich immer davon, wir müssten es besser wissen. Das aber wiederum kommt daher, dass wir nie diesen Holocaust an uns direkt herankommen ließen. Was meinen Sie, wie oft ich meine über alles geliebte, seit 4 Jahren verstorbene Ehefrau Hannelore noch während ihrer Lebenszeit in die Gaskammer geführt habe? Wie oft unsere Tochter, wie oft unsere 3 Enkelkinder. Wenn Sie sich einfach vorstellen, Sie sitzen in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, plötzlich Gewehrkolben gegen Ihre Tür, Sie werden rausgerissen, auf den Lastwagen geschmissen, dann warten Sie stundenlang am Bahnhof, dann fahren Sie 3 Nächte und Tage ohne Essen und Trinken durch die Lande, und dann wird Ihnen das Liebste oder die Liebsten aus dem Arm gerissen an der Rampe und werden ins Gas geführt. Und ich sage dann immer, weil in Schulen, jeder liebt hier irgendwen. Ihr habt alle irgendwen, den ihr über alles liebt. Und geht doch mal diese Reise selber durch. Richtig. Und stellt euch immer vor, es ist eure Schwester, euer Bruder, euer Geliebter, euer Vater, eure Mutter oder was. Und stellt euch das mal vor. Und wissen Sie was? Ich sehe immer in abweisende Gesichter. Die sind nicht bereit, glaube ich, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe es unheimlich oft gemacht. Und ich würde dann sagen, ich bin am Ende dann so fertig gewesen, dass ich wenigstens ein Millionstel von diesem entsetzlichen Leid in mir selber spürte und auch Angstschweiß hatte und zitterte gegenüber denen, was wir denen angetan haben. Diese Angst davor, nicht diese Verzweiflung, dieses Unrettbare. Und sie haben dabei als Mütter oder Vater ihre Kinder und wissen nicht, wie es weitergeht. Diese entsetzliche Angst und dann der endgültige Weg in die Gaskammer, wo sie zum Schluss noch gekämpft haben, um weiter nach oben, weil das Gas sich unten ausbreitete. Das ist alles so entsetzlich. Und wenn Sie das mit Ihren eigenen geliebten Menschen machen, dann kriegen Sie ein bisschen was mit. Und das wird aber nicht gemacht. Und das ist für mich der eigentliche Zugang, dass man das ein bisschen nachzuempfinden sucht, was passierte da.
Also die Kritik ist quasi, dass, wenn man über den Nationalsozialismus spricht, das immer entpersonalisiert passiert, als Abstraktum. Es werden die Vorgänge beschrieben, aber nicht mit individuellen Schicksalen.
Ja, eben. Das ist schön. Und das sollten wir machen.
Aber Sie sind generell sehr kritisch bei Begriffen wie Aufarbeitung oder Vergangenheitsbewältigung.
Ja, Aufarbeitung ist für mich das erste Verdunklungswort. Weil wenn Sie etwas aufgearbeitet haben, ist es weg. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier hat mir überraschenderweise zum 85. Geburtstag gratuliert. Sogar hat natürlich alles sein Büro geschrieben. Ein paar Buchtitel erwähnt, hat aber persönlich unterschrieben und hat ihm auch geschrieben, ich hätte so viel beigetragen zur Aufarbeitung. Da habe ich mich in einem Brief ganz herzlich bedankt, war auch völlig überrascht. Und da habe ich dann geschrieben, ich muss Ihnen doch sagen, das mit der Aufarbeitung stimmt nicht, es gibt keine Aufarbeitung, weil, habe ich dann dazu geschrieben, die Opfer leben weiter. Und so ist das auch in mir. Die leben wirklich weiter. Schauen Sie, ich konnte ein langes Leben leben. Meine Frau und ich, wir konnten sogar den Krebs erleben. So bösartig er ist und so widerlich und so leidvoll. Und ich weiß noch, wie meine Frau hatte dann die zweite OP. Und ich saß bei uns im Garten, trank ein Bier und einen Schnaps. Ich habe nie besoffen. Ich fand das immer feige, sich zu besaufen, wenn man todtraurig ist. Und plötzlich klickte es in meinem Hirn auf, als ich da heulend saß und meine Hannelore, Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Und es hat mich vorübergehend getröstet. Was wir erleben konnten, selbst das Schwerste, was in einer halbwegs guten Ehe passiert, so ein Krebs, der einen Partner wegnimmt, konnten wir erleben. Wir konnten ein langes Leben, das haben wir denen alles genommen. Wissen Sie, und das ist schon in gewisser Weise dann ein Trost. Hat mich nicht lange getröstet, weil man liebt halt seine Frau, wenn es gut geht. Ich habe ihr viele unglückliche Jahre beschert, muss ich auch sagen. Aber das ist schon für mich, was wir denen genommen haben, das ist ungeheuerlich eigentlich.
Sie haben die Entnazifizierungsakten haben Sie auch studiert und dort auch gesehen, dass da gar nicht so stark entnazifiziert wurde, weil die Funktionseliten blieben ja nach dem Krieg eigentlich die gleichen. Man hatte ja auch kein anderes Personal. Aber würden Sie nicht sagen, dass dann in der deutschen Erinnerungskultur sehr viel passiert ist, spätestens ab Mitte der 60er Jahre, dass man da wirklich kritischer hingeschaut hat? Ich meine, Ihr Buch haben Sie 87 veröffentlicht, 85 hat Richard von Weizsäcker gesagt, der 8. Mai 45 ist der Tag der Befreiung, es gab den Historikerstreit. Es ist schon etwas passiert.
Ja, schon. Aber der größte Reklame-Coup für ein sozusagen gereinigtes Deutschland waren die Denkmäler, die die Täter ihren Opfern gebaut haben. Es gibt da mehrere hundert. Und das ist ein Mords-Coup, weil überall, wenn ich im Ausland auch bin, dann sagen die genau das, was Sie sagen. Aber ihr Deutschen seid doch so wunderbar umgegangen mit euren Verbrechen. Überall liest man nur kritische Sachen und die Denkmäler und die Gedenksteine und all das. Und dann kämpfe ich gegen mein eigenes Volk, weil ich sage, das war einfach nur ein super Scoop, den wir gelandet haben. Beim Herzen ist es nie angekommen. Nie. Und Sie werden sehen, das hat sie auch schon selber in ihrem Programm geschrieben, wenn die AfD ans Ruder kommt, brauchen wir eine andere Erinnerungskultur. Da kriegen alle diese Monumente und so, kriegen keinerlei Hilfsgelder mehr zu erhalten, sondern es wird das herrliche Deutschland eben, wie der Gauland, der frühere Vorsitzende, jetzt Ehrenvorsitzende, gesagt hat, diese 12 Jahre waren nur ein Vogelschiss in der herrlichen 1000-jährigen Geschichte der Deutschen. Wer sowas sagt, der hat nie Mitleid gehabt. Nie.
Genau, und Björn Höcke, der AfD-Hardliner aus Thüringen, der hat ja auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin schon ein Denkmal der Schande genannt und eine erinnerungspolitische Kehrtwende um 180 Grad gefordert. Das ist ja schon erschreckend, aber bildet das eine Mehrheit ab oder ein größerer Teil der Deutschen?
Natürlich ist das die Mehrheit. Sie sagt es noch nicht so gut, aber wie wir jetzt gerade an der Wahl in Baden-Württemberg, noch nie war in westlichen Ländern von Deutschland ein so hohes Wahlergebnis von beinahe 20%, wie es jetzt die AfD bekommen hat. Aber man kann das ist ja der auch reine sagen, Rassismus, der reine Antisemitismus.
Aber man kann auch sagen, 80% wählen demokratisch, klar demokratisch.
Sie wählen es noch, aber schauen Sie, wie jetzt mit unserer Wirtschaft es bergab geht. Und ich schwöre, das war ja auch das Positive an Hitler, warum er gewählt wurde. Die deutsche Wirtschaft zusammen mit der Inflation lag da nieder. Und er hat vor allem Arbeit versprochen. Und sie könnte als Oppositionspartei, können sie ja alles versprechen. Ja. Und das hat er in dem Fall sogar gehalten. Ja. Und das wird genauso sein. Und ich kann sie in gewisser Weise auch verstehen, die jetzigen Parteien sind rundum schon immer an der Regierung gewesen, haben aber nichts weitergebracht. Nicht? Also wähle ich die, die noch unbeschleckt sind, und es ist halt dann die AfD.
Aber der grassierende Antisemitismus, den Sie erwähnt haben, das ist ja nicht nur ein Problem der Rechten, das gibt es auch bei den linken Parteien, ist auch ein importiertes Problem.
Ja, die werden halt alle aus, das hat ja nichts damit zu tun. Der Antisemitismus ist bei uns in Deutschland, ich würde sagen, 95% der Deutschen sind letztlich antisemitisch.
Okay.
Seien Sie vorsichtig bei der Fahrt nach Deutschland. Na, ich meine, es war schon vor 15 Jahren, glaube ich, dass ein Rabbi in Berlin gewarnt hat, seine Glaubensschwestern und Brüder in bestimmten Stadtteilen nicht mehr die Kippa zu zahlen. Und da rege ich mich ungefähr 3 Tage lang, wäre ich so wütend. Wir, die wir es besser wissen müssten, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch überhaupt. Und schauen Sie sich die jüdischen Schulen an bei uns. Die werden bewacht in 3 Bewacherkreisen. Was ist das für ein wirkliches Resultat von unserem Holocaust? Ist doch einfach unheimlich entsetzlich eigentlich.
Und das schließen Sie, dass diese Vergangenheitsbewältigung halt nur halbherzig gemacht.
Wir haben immer noch so eine ziemlich versteckt, aber immer brennender werdendes Herrenrassengefühl in uns. Glaube ich schon.
Sie gehen noch regelmäßig in Schulklassen besuchen, haben Sie vorher
erwähnt. Wenn ich einladen werde, immer.
Wie sind da Ihre Erfahrungen? Das sind ja dann Generationen, die sehr weit weg sind.
Ich erinnere mich an meine Schulzeit, wenn angekündigt wird, morgen kommt einer, der erzählt da quasi über das Dritte Reich. Ist ja nicht zu fassen. Wieder so ein alter Grau. Und dann lese ich aber diese Seiten und die werden noch schärfer, dass ich nämlich vor allem der 16. Oktober, der Tag oder die Nacht der Hinrichtung meines Vaters, wurde in der Familie immer groß gefeiert. Und da habe ich immer besonders gerne masturbiert. Weil der Druck der Familie war natürlich so groß und das für einen Buben, sicher auch für die Mädels, eine wunderbare Erleichterung. Und das lese ich denen vor. Und dann werden diese Gesichter von den Jugendlichen allerlei Geschlechts immer, ja, wie geht denn der mit seinen Eltern um? Und dann noch diese Ferkelei. Und die sind also richtig platt. Und dann, wie gesagt, fangen die Mädels zuerst an zu fragen. Und dann habe ich bis jetzt immer und überall eine immer lebendiger werdende Diskussion. Nur wenn ich die Geschichte erzähle wie Ihnen eben, dass man mit den Liebsten einfach mal in diese anonymen Gesichter steckt, da machen Sie nicht mit.
Und da stimmt Sie nicht positiv, wenn Sie die jungen Menschen in den Schulklassen sehen, die sich dann...
Ja, insgesamt haben Sie sicher was. Ich kriege dann auch immer viele Dankesbriefe von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Und aber insgesamt, ja, man kann nur hoffen. Aber ich seit 30 Jahren, über 30 Jahren fahre ich mit diesen Seiten durch die Schulen. Und was lese ich neulich in der Zeitung? Der Antisemitismus in Schulen wird stärker. Also wofür war ich eigentlich da?
Ja gut, Sie können auch nicht alles machen, natürlich.
Warum nicht?
Aber wie sehen Sie das Problem, das ja auch in der Geschichtswissenschaft verhandelt wird, dass wenn die Zeitzeugen wegsterben, was das für Auswirkungen haben wird?
Wenn
die Zeitzeugen nicht mehr da sind, ich meine quasi die lebendigen Mahnmale dieser Zeit.
Also die haben alle, ich weiß ja, viele Zeitzeugen, meist noch jetzt über 90, die fahren da überall rum. Und da sind die Kinder schon sehr angetan, weil es eben konkret ist. Die können eben konkret etwas erzählen und die Schule ist ja nicht dazu da, Geschichten weiter zu verbreiten, sondern Gerüst bauen. Das verstehe ich völlig nicht. Und deswegen ist meine Ansicht dann, wie Sie ja schon gemerkt, da kommt eine Tante Margot vor und alles mögliche, ist ganz persönlich. Und das weckt immer das Interesse. Ich habe auch, ich komme an sich vom Drehbuch schreiben, wenn Sie meine Bücher lesen, im Grunde entstehen dauernd Filme im Kopf der Leute, weil abstraktes Gewäsch vorzulesen ist noch langweiliger, als wenn man es selber liest.
Muss ich mir merken.
Ich meinte nicht Ihre Artikel.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Gut, wenn wir schon bei den Schulklassen sind, würde ich sagen, wir geben dem Publikum die Möglichkeit, Ihnen Fragen zu stellen. Vielleicht sind es auch hier die Frauen zuerst, die guten Fragen haben, dann die Männer.
Ja, vielen Dank. Ich breche also die Regel als Frau als Erste, wie in den Schulklassen. Ich habe in der Zeit, vor einer Zeit lang, deswegen bin ich heute da, habe ich den Brief an Ihren Vater gelesen. Also Sie scheinen sich in der Zwischenzeit mit der Zeit ausgesöhnt zu haben. Und Sie haben ja vor ungefähr einem halben Jahr, noch einmal einen Brief geschrieben an Ihren Vater, der die Zeit abgedruckt hat. Und da beschreiben Sie etwas, das mich wahnsinnig ergriffen hat. Und ich kann es nicht ganz mit dem Bild vereinen, wie Sie heute Ihren Vater beschrieben haben. Und zwar in Nürnberg. Er kommt also in den Gerichtssaal, alle tragen Sonnenbrillen, die anderen 21, er auch. Und Sie beschreiben, wie er hündisch sich duckt und dorthin grüßt. Und ich habe damals gedacht, ich bin jetzt erstaunt, dass Sie sagen, er war so mächtig, er war der Intelligenteste, dass er der Schlechter von Polen war, das wusste ich natürlich. Ich bin jüdisch, meine Vorfahren mütterlicherseits sind in dem Land umgekommen. Ich habe ihn da ein bisschen aufgrund dieses Textes anders eingeschätzt. Hatte er denn etwas Hündisches?
Aber ganz stark. Also das Hündische ist übrigens nie positiv zu sehen, weil sie erst so anfing, als ob ich da ein anderes Bild hätte. Wenn Sie das Buch lesen, er hatte grundsätzlich einen hündischen Charakter. Und es war so, ich habe recherchiert, der Gilbert hat ihm, der vorher erwähnte Gerichtspsychologe, hat ihm im Nürnberger Gefängnis nach vielen Reden eine homosexuelle Ader bescheinigt. Worüber, was ich auch schreibe, ich sehr froh gewesen wäre, wenn er die ausgelebt hätte, da wäre ich nicht entstanden. Aber dadurch, als er dann Hitler begegnete, war das schon, da kam sein ganzer hündischer Charakter raus. Und eine bis ins Homosexuelle gehende Zuneigung, würde ich schon sagen. Und diesen hündischen Charakter hat der Hitler natürlich sofort durchschaut. Und er wusste ganz genau, diesen politisch eigentlich toten Mann, den Frank mache ich jetzt zum Generalgouverneur, weil der wird mir nie Schwierigkeiten machen bei der Vernichtungspolitik, die ich für den Osten vorgesehen habe. Und so war es auch. Er war eigentlich immer hündisch, solange er hat natürlich seine Untergebenen typisch als Herr behandelt, aber jetzt, wo er eh keine Macht mehr hatte und im Gefängnis saß, aber die anderen hat er dann natürlich ebenso begrüßt in seiner lakaienhaften Art, die hatte, weil die waren für ihn immer noch die Größeren, nicht, als ob sie noch die alten Posten hätten. Und die haben ihn ja in Berlin, im inneren Kreis der Macht um Hitler, waren die alle bass erstaunt, dass ausgerechnet der Frank Generalgouverneur wird. Und wollten viele, vor allem unter Führung von Speer, Bormann, der Privatsekretär von Hitler, wollte es auch unbedingt, und der Himmler erst recht, dass der Frank wieder dort wegkommt von dem Posten. Die haben ihn überhaupt nicht anerkannt, auch weil sie ihn miterlebt haben, wie er war, wenn die alle zusammen mit dem Hitler standen irgendwo. Ne? Das hatte er. Daheim war er natürlich der starke Mann. Und wenn er untergeben, aber jetzt, wo er keine Macht mehr hatte, dann floh er in den Katholizismus und hat er nach wie vor sein Gebaren wieder gehabt. Und übrigens, da habe ich mit der Zeit sogar einen Streit. Die haben da einfach drüber geschrieben, der letzte Brief von mir an meinen Vater, was eine Sauerei ist, haben sie nicht mit mir abgestimmt, weil ich schreibe gerade an meinem letzten Buch, wo ich ihn wieder anrede. Ja, und sie haben nicht mal die Stärke gehabt, was jeder NZZ-Journalist natürlich hätte, sich dafür zu entschuldigen. Ja? Und ich überlege jetzt, ob ich dann tatsächlich dem Chefredakteur schreibe, so geht's. Es ist einfach eine glatte Lüge, mir zu unterstellen, ein letzter Brief von mir an meinen Vater. Der lebt noch gewaltig in mir. Außerdem kam das Ganze so zustande, erstens war Beginn der Nürnberger Prozesse, im Herbst 45, im November, und dazu wurde ich auch pausenlos interviewt und so. Und da hatte ich am 7. Februar vor nunmehr 2 Jahren, bekam ich ein Mail von einem mir völlig unbekannten Menschen, da stand der Satz drin: Sehr geehrter Herr Frank, haben Sie eventuell Interesse an einem Nacktfoto Ihres Vaters nach der Hinrichtung? Und da war ich natürlich elektrisiert, habe gesagt, sofort her damit. Und da habe ich auch meinen Vater zum ersten Mal nackt gesehen. Und zwar haben die Amis alle nicht nur angezogen, tot fotografiert, sondern haben sie alle ausgezogen und auf derselben Bahre, wo ich glaube, sie zeigen, aber da haben gezeigt das Foto, lagen angezogen, sie nackt, von den Füßen aus fotografiert nach oben. Mit stolzem Glied meines Vaters. Und das wollte ich eben veröffentlichen in der deutschen Presse. Und habe auch, die Zeit, der Stern hat sofort rundum abgelehnt und hat im Artikel darum geschrieben, wo der zentrale Satz war: Es gibt keinen Deutschen, der nicht Fotos von diesen ermordeten Jüdinnen und Juden in sich trägt, im Hirn. Ab wie viel ermordeten Jüdinnen und Juden darf man eigentlich einen der Täter nackt zeigen? Und da haben sie alle gesagt, ui, das ist aber spannend, das ist aber interessant. Aber machen können wir es nicht. Und diese Feigheit, die hat mich schon sehr berührt. Die Zeit war bis zum Schluss eigentlich entschlossen, das zu machen. Und dann hat mir der zuständige Ressortleiter dann am Telefon gesagt, es gab einen solchen Aufstand in der Redaktion, vor allem bei den Frauen, dass wir davon uns entschlossen haben, das nicht zu machen. Und in meinem nächsten Buch wird hinter einer geschlossenen Seite, auch ich bin vom bürgerlichen Geschmack beschädigt, wenn man die aufmacht, sieht man meinen Vater nackt. Also kaufen Sie das Buch.
Endlich. Gut, würde ich sagen. Nächste Frage.
Sie haben kurz erwähnt, dass Sie mit...
Ah, da sind Sie.
Ja, hier sitze ich. Dass Sie mit den Kindern anderer Nazi-Größen auf dem Internat waren, Ribbentrop und so weiter. Mich würde interessieren, ob Sie mit Thomas Harlan Kontakt hatten. Und zwar deshalb, weil er sich ja auch intensiv mit der Rolle seines Vaters beschäftigt hat. Gibt es da Austausch oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wie man sich vorstellen kann, weiß ich nicht, was ich damit meine, aber ich hatte keinen Kontakt mit dem Haaland. Der wollte auch von mir nichts. Ich glaube, ich war eingeladen zu der Premiere von seinem Film. Der andere Haaland, Sie meinen ja den, jetzt weiß ich es. Nein, da kann ich Ihnen eigentlich nichts sagen und das hat mich eigentlich nie wirklich beschäftigt, trotz seiner Filme.
Aber es gibt so eine Vernetzung zwischen Täterkindern oder so, wo man sich austauscht?
Das gibt es nicht. Also jedenfalls ich nicht. Es waren sehr gut befreundet die Himmler-Tochter mit der Göring-Tochter, das weiß ich, den dritten. Und von den anderen weiß ich es nicht, inwieweit. Es gibt nur eine Szene, da muss ich immer noch lachen. Da gab es den Jerry Posner, einen amerikanischen Journalisten, der über die Täterkinder ein Buch schrieb. Und der kam zu mir ins Sternbüro und hat mich auch interviewt. Das ist dann auch im Buch erschienen. Und dann sagt er zu mir, Niklas, pass auf, ich brauche unbedingt ein Interview mit der Edda Göring. Und ich würde es besser finden, wenn du, weißt du, so von Täterkind zu Täterkind das einfach einleitest. Hier hast du die Telefonnummer und dann probieren wir das. Und dann habe ich die angerufen, Münchner Nummer, und dann sagte sie Göring. Und dann habe ich gesagt, grüß Gott, mein Name ist Niklas Frank. Neben mir sitzt der Jerry Posner. Und weiter bin ich nicht gekommen, weil sie unterbrach mich und sagte, einen Moment, sind Sie dieser Niklas Frank, der dieses entsetzliche Buch über seinen Vater geschrieben hat? Dann sage ich, ja. Zack, war der Hörer aufgelegt. Und der Jerry hat sein Interview nicht bekommen. Und das war meine engste Verbindung, die ich, glaube ich, je hatte. Außer mit dem Horst Wächter, dem Sohn vom Gouverneur von Galizien. Mit dem war ich gut befreundet, bis ich erkannte, wes Vaters Kind er wirklich ist. Der verteidigte mich seinen Vater auch sozusagen bis aufs Blut als unschuldiges Opfer von Himmler. Und der ist aber geflohen dann in die Berge mit seinem nächsten Kamerad oder Soldat oder was das war und hat sich dort versteckt in der Hütte, schwängerte seine Frau, sodass die das abtreiben musste, weil sonst wäre alles aufgekommen und ist dann weiter über die sogenannte Rattenlinie erstmal nach Italien, wurde da von Bischof Hudal, einem Österreicher, gut unterstützt und starb dann laut Philipp Sens in seinem Buch ganz geheimnisvoll, vermutlich durch irgendeinen Geheimdienst. Er ist im Tiber geschwommen und hatte nachher irgendeine entsetzliche Krankheit, an der er starb. Was ich eher glaube in diesem Fall als Philipp Sens.
Ich hätte eine Frage. Haben Sie Kontakt zu den Opfern, also zu Jüdinnen und Juden? Waren Sie in Israel? Das wären meine Fragen.
Also ich habe natürlich in der Zwischenzeit sehr viele jüdische Freunde, muss ich schon sagen. Und das ist richtig toll. Ich komme aber ich war natürlich wie alle Deutschen verklemmt, ja. Und das ging aber sehr schnell vorbei. Und in der Zwischenzeit habe ich wirklich sehr lebendige Freundschaften mit jüdischen Menschen. Und teilweise, ich weiß noch einen Herrn Goldschmidt, den traf ich auf dem Evangelischen Kirchentag, wo wir beide eingeladen waren, hinterher gingen wir essen, er hatte seine Frau Eva dabei und ging in ein typisches Bremer Lokal und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Goldschmidt, hier kriegen Sie den besten koscheren Schweinebraten, den Sie je gegessen haben. Da hat er gleich unheimlich gelacht und hat gesagt, Eva, weißt du, was der Herr Frank gerade gesagt hat? Und da war das Eis sofort gebrochen. Ne? Und so ist es eigentlich allgemein. Ich habe einen sehr guten Freund, Lucien Plessner, auch deutscher Jude, sehr bekannter Gitarrist. Und der muss mir bei jedem Telefongespräch erstmal einen jüdischen Witz erzählen, weil ich das schon toll war. Übrigens, der Goldschmidt hat mir eine Geschichte erzählt, woran Sie erkennen könnten, auf welcher Seite ich stand. Der hatte Auschwitz überlebt, emigrierte nach USA, machte dort ein Vermögen, hatte viele Kinder und Enkel und hat beschlossen, ich fahre mit all denen nach Krakau, zeige in Krakau und ging auf diesen großen Platz da. Und da gibt es das Restaurant Virginek, in dem mein Vater auch verkehrte als Generalgouverneur. Und dann ist er hin und hat den Ober gefragt, wo saß immer der Generalgouverneur Frank? Und der war zuerst sehr pikiert, hat aber dann gesagt, da hinten im Eck. Und dann hat er sich hingesetzt mit dieser riesen Nachkommenschaft und hat dann zu mir gesagt, und wissen Sie was, Herr Frank? Ich war so glücklich. Ich, der kleine Jud aus Katowice, sitz jetzt am Tisch von diesem mächtigen Hans Frank. Und wer lebt noch? Ich. Und bis ins Innerste, bis in mein Innerstes war ich ganz auf seiner Seite. Weil diese Freude konnte ich so gut mittragen. Und die kam auch bei mir aus dem Innersten, diese Freude daran, dass er überlebt hat wenigstens.
Vielen Dank für Ihre Worte. Ich bin sehr beeindruckt auch von Ihrem Engagement im hohen Alter noch. Sie haben erwähnt, wir haben alle Angehörige und Liebste und mich nehme es Wunder, ob es etwas gibt. Also wir werden sicher alle mit unseren Liebsten sprechen über dieses Gespräch heute Abend. Und gibt es etwas, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie vielleicht via uns ein bisschen in die Welt hinaus uns mitgeben würden, was wir dann auch weitertragen könnten?
Ja, also das eine, was ich schon geschildert habe, wie ich meine eigensten Liebsten ins Gas geschickt habe, das halte ich für sehr wichtig, um einen persönlichen Zugang zu bekommen. Weil das ist wirklich wichtig. Sie lernen auch in den Schulen nur von 6 Millionen Ermordeten. Aber wenn Sie Ihre Liebsten selber da reinsetzen, kriegt das plötzlich eine ganz andere Schwere. Übrigens kann ich Ihnen auch sagen, wenn Sie das machen und richtig bis zum Ende machen und richtig plötzlich mitfühlen, sind Sie danach ein absoluter Demokrat. Das hängt nämlich für mich ganz eng zusammen. Und das andere halt, was ich in Deutschland empfehle, vor allem den jungen Leuten, wir sind eine Parteiendemokratie, also geht's in eine Partei. Natürlich nicht in die AfD, aber mischt's diese Altvorderen in den Parteien auf und setzt euch durch. Und das ist so die einzige Empfehlung, die ich geben kann. Den Schweizern kann ich schon gar nichts empfehlen, außer gratulieren, dass ihr die Fernsehanstalten nicht runtersparen lasst. Ein wunderbares Ergebnis. Ich glaube, in Deutschland hätten die zugesagt, spart's alles zusammen. Aber sonst weiß ich, ob sie damit zufrieden sind. Ich kann das nicht anders sagen. Und natürlich ein waches Gefühl für da. Wissen Sie, bei uns hat der Innenminister Dobrindt einfach über ein Gerichtsurteil hinweg, das besagte, er muss die an den Grenzen ankommenden Menschen, die müssen sagen dürfen, ich bitte um Asyl. Ja, das war ein richtiges Urteil. Und das hat er einfach übergangen und lässt die abweisen. Ja, warum stehen nicht mindestens 10 Millionen vor seinem Ministerium und protestieren dagegen? Das ist nicht der Fall. Und das sind, ich sage es gibt nur 1 Million deutsche Demokraten, der Rest ist Verschiebemasse in die Diktatur. Das wird eines Tages ganz leicht gehen. Und dann haben wir erst ein autoritäres Regime, nachher ein diktatorisches und dann fangen wir wieder an zu morden. Das ist für mich ziemlich klar. Und das ist kein Altersskeptizismus oder sowas, sondern ich spüre es jeden Tag nicht spüren, sondern ich kann es jeden Tag lesen. Überall wird an unserer Demokratie geknappert. Und übrigens, was Sie vorher sagten, noch kurz, wir sollten nicht vergessen, also wir Deutschen meine ich jetzt, wir haben zusammen mit den Nazis die beste Demokratie aufgebaut, in der wir je lebten. Da waren überall Nazis dabei. Aber das war eben das typisch Deutsche. Die haben vorher Hitler und seiner entsetzlichen Diktatur gehorcht. Und dann kommen die Alliierten und sagen plötzlich, ja, die Westlichen, und sagen, da passt da mal auf, da gibt es ein anderes System, das heißt Demokratie. Ja, machen wir. Und haben wieder gehorcht. Was sie zu Hause erzählt haben, war was ganz anderes. Und auch diese Bünde, die es da unter der Hand immer gab, sie haben nicht verhindern können, dass wir eine tolle Demokratie mit einer unabhängigen Justiz haben und eine richtig freie Presse. Und das ist natürlich beides das Erste, was abgeschafft wird. Und das würde ich eben sagen, da haben die Nazis leider mitgeholfen, weil sie ihr Maul gehalten haben, öffentlich. Und die neuen Regeln eben mitgemacht und mit aufgebaut haben.
Ich habe eine Frage zur AfD. Warum kann man die nicht verbieten?
Zu wem?
Zur AfD.
Das ist ja ein langes Gespräch zwischen den Parteien, ob man sie verbieten kann. Unser Verfassungsgericht hat einmal die NPD nicht verboten, weil sie zu wenig Mitglieder und alles Mögliche hatte. Bei der AfD ist das was ganz anderes. Aber also ich persönlich würde sagen, das hat keinen Sinn, sie zu verbieten. Sie würden sich sofort neu gründen mit noch größerem Zulauf. Man kann es probieren. Die SPD ist da sehr hinterher, dass das gemacht wird und einige andere auch. Andere, vor allem auch Verfassungsrechtler und so weiter, also die würden eher sagen, das ist gefährlich. Es dauert jahrelang, ja, ehe sowas dann wirklich durch ist. Und es würde eigentlich nichts bringen. Und deren Meinung schließe ich mich an in dem Fall.
Ich wollte Sie fragen, ob Sie jemals daran gezweifelt haben, ob Sie Ihren Vater verurteilen sollen und ob Sie den Holocaust irgendwann auch mal verleugnen wollten, nachdem Sie Ihre Recherchen begonnen haben.
Das ist interessant. Das habe ich nie gehabt. Das habe ich nie gehabt. Und zwar spielt da etwas ganz Privates rein. Wir hatten ja auch das Warschauer Belvedere. Und ich trug ein Lätzchen, war ganz klein und lief um einen runden Tisch und wollte immer in die Arme meines Vaters. Und mein Vater lief immer so, dass er immer auf der gegenüberliegenden Seite war und zu mir sagte: Was willst du denn? Du bist doch ein Fremdi, du gehörst doch gar nicht zur Familie. Und ich heulte, weil ich unbedingt in seine Arme wollte. Und dann haben sie danach unbewusst eigentlich nur zwei Chancen. Entweder sie werden ein psychisches Wrack oder sie bauen beides im Unbewussten eine gesunde Distanz auf. Und das Zweite ist mir gelungen. Das heißt, ich würde also, und das trägt durch mein ganzes Leben durch. Und deswegen würde ich schon aus diesen Gründen, weil mein Vater, was ich ja faktenmäßig dann auch wusste, was ich damals nicht wusste, natürlich als Kind, dermaßen dazu beigetragen hat, dass dieser Holocaust, ich würde den nie entschuldigen oder auch nur irgendwie verleugnen, den Holocaust. Das käme mir wirklich in den Sinn, weil 1 Million Kilometer Fakten sind schon allein und allein die Fotos, das würde ich nie machen. Ja. War es das oder habe ich eine Frage vergessen?
Nein, das war klar.
Ja.
Und kurz. Nächste Frage.
Warum sind Sie so hart zu Ihrer Mutter? Also ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie ihr beim Selbstmord geholfen haben. Sie haben ihr 2 Tabletten mehr gereicht, wo sie gesagt hat, ja, Niklas, du hast recht, ich nehme noch 2 mehr. Und das war klar, dass sie damit Selbstmord begeht.
Ja, es war nicht ganz klar. Sie hat dann schon noch über eine Woche gelebt. Es war nicht entscheidend. Es war für mich eher so eine Entschuldigung, eine Trotzreaktion weiter. Warum ich so umgehe? Naja, wir 3 Kleinen haben sie erst nach dem Krieg kennengelernt, weil sie hatte ihren eigenen Mercedes, ihren eigenen Budget, ihren eigenen Chauffeur und ließ sie natürlich überhaupt nicht sehen. Ich habe auch unsere Kinderschwester Hilde, bevor ich das Buch schrieb, ausführlich interviewt, eine alte Dame damals, viel jünger als ich jetzt, aber sie war schon Mitte 70. Und die hat mir erzählt, dass die Mutter eines Tages zum Schobhof kam, unser Haus am Schliersee, ein umgebauter Bauernhof, und hat gesagt, Hilde, nehmen Sie sich sofort frei, ich will jetzt mit meinen Kindern sein. Die Hilde, die sehr viele Verhältnisse hatte, freute sich, zog sich um und wollte gehen, schon klingelte das Haustelefon, das der Schobhof damals schon hatte. Und sie sagte, nein, Hilde, Sie müssen bleiben. Ich halte das nicht aus. Diese Kinder, die machen mich so nervös. Und weg war sie. Und das war's. Sie hat uns tatsächlich völlig im Stich gelassen, vor allem uns 3 Kleinen. Deshalb, ich habe ja vorher Ihnen diese Todesgeschichte erzählt und so weiter. Das war etwas, was ich ihr schon nachtrage, ja. Das andere ist, dass ich ein ganz anderes Verhältnis zu meiner Mutter habe, weil sie tatsächlich, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, ihr Leben für uns dann wirklich geopfert hat. Sie saß immer schon 4 Uhr an der Schreibmaschine und versuchte privat das Buch im Angesicht des Galgens zu verkaufen. Und da war sie wahnsinnig fleißig, hat auch eine Menge Geld damit gemacht, war plötzlich wieder wohlhabend, weil sie zunächst alle katholischen Priester ansprach, und dann die evangelischen Pastoren und dann ging sie in die Wirtschaft, hat alle mir persönlich angeschrieben. Der damalige Generaldirektor von VW hat uns gleich ein VW geschenkt, sodass meine Mutter ein Leihwagengeschäft aufmachen konnte in München. Und das achte ich alles sehr hoch. Aber sie saß jeden Abend während des Prozesses, wenn Verhandlungen waren, vor unserem Rundfunkgerät, TV gab es ja damals noch nicht, also 45, 46, hat immer die Verhandlung gehört. Sie wusste eh schon vorher von all den Vernichtungslagern. Sie wusste es ganz genau. Und da gab es einen deutsch-jüdischen Journalisten namens Gaston Ullmann, an den kann ich mich noch gut erinnern, der besuchte uns sehr oft. Der brachte nämlich immer Schokolade mit. Und da schrieb sie 3 Tage vor der Hinrichtung ihrem Mann ins Gefängnis den Satz: Er ist zwar Jude, aber ich glaube, er hat ein menschliches Herz. Und das sind so Sachen, die mich natürlich sehr gegen meine Mutter eingestellt haben, nicht? Das ist einfach unmöglich. Obwohl sie Zeit ihres Lebens, bis sie es nicht mehr durfte, glänzende Geschäfte mit den jüdischen Pelz- und Tuchhändlern gehabt hat. Ne? Da war keine Gnade. Was ich hier wiederum hoch anrechne, ich kann mich nicht erinnern, und Sie wissen, Zeitzeugen lügen, was das Zeug hält, aber in dem Fall, ich kann mich nicht erinnern, dass sie je vor mir unseren Vater verherrlicht hätte oder das Dritte Reich. Hat sie nie gemacht. Und da bin ich ihr natürlich sehr dankbar. Aber andererseits, solche Sätze wie eben zitiert, die brennen natürlich schon in mir.
Wie erklären Sie sich die einzigartige deutsche, jetzt ist mir das Wort entfallen.
Sagen Sie so,
Autoritätsgläubigkeit. Und ich kann das fragen, weil ich bin eigentlich auch betroffen, habe meinen deutschen Pass aber irgendwann mal gerne hergeschenkt. Was mir sehr auffällt, historisch, wenn man sich mit der Historie beschäftigt, ist einfach, dass man den Eindruck hat, dass die Deutschen außergewöhnlich autoritätsgläubig sind. Das finde ich sonst so nicht wieder. Wie erklären Sie sich das oder haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich habe eigentlich keine Erklärung dazu, weil ich da einfach zu wenig Wissen habe. Sie haben aber ohne Zweifel recht, wir sind ungeheuer autoritätsgläubig. Das ist ganz klar und das macht uns ja auch so empfänglich für jede Form von Diktatur. Weil dann sagt einer oder eine, da geht der Weg lang und keine Diskussion und so weiter. Das ist schon klar und das ist auch eine der großen Gefahren. Und was ich immer in den Schulen vorschlage, dass man diese Zivilcourage stärken sollte in den Schulen. Da schlagen sie aber alle die Hände über den Kopf zusammen. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, eine Lehrerin oder Lehrer nimmt ein Mädel oder einen Buben raus und macht mit der oder dem geheim ab, pass auf, wir gehen jetzt rein in die Klasse, ich rufe dich auf, fange dich an anzuschreien und knuff dich auch richtig oder reiß dich an der Schulter. Und dann nach 3, 5 Minuten brechen wir das ab und die Lehrerin oder Lehrer wendet sich an die Schüler und sagt: Warum ist keiner von euch aufgestanden und hat gesagt, ein Moment, so geht das nicht? Wissen Sie, dass Sie konkret werden, dass Sie richtig konkret werden? Oder ich schlage vor, lass doch in Städten, ein Teil der Schüler zieht sich die Kippe auf und geht mal durch die Stadt. Und dann erlebt ihr mal vielleicht bestimmte Blicke. Und das ist eben das Entscheidende. Und Sie sollten in jedem Fall Rednerkurse machen, was nämlich auch zur Hilfe ist. Schauen Sie, wir haben, meine Halle und ich, wir haben unsere Tochter, als sie 15 war, in ein englisches Internat geschickt. Weil ich hatte eine Jugendfreundin, die nach England gehört und die hatte Kinder im gleichen Alter wie die Franziska und da war sie oft in Ferien und wollte unbedingt in ein Internat. Nach einem Jahr schon habe ich keine Diskussion gegen meine Tochter mehr gewonnen. Die war dermaßen geschult in Argumentation. Die haben drüben da in dem Internat, zumindest aber allgemein, so Rednerkurse, wo sie das Thema gestellt bekommen. Also das Positive am Antisemitismus. Und das mussten die verteidigen als Spielerei. Und dadurch wurden die so aufgeweckt. Und das, finde ich, fehlt bei unseren Schulen. Und da können Sie auch etwas machen, dass man gegen die Autorität, eigentlich gegen diese Autoritätsgläubigkeit. Das fände ich schon richtig, aber da kann ich mich natürlich nie durchsetzen. Es sei denn, ich wäre Kultusminister. Aber da sind wir leider im Land.
Meine Frage bezieht sich auf den Begriff der Aufarbeitung, den Sie genannt haben, und auch die Textpassage, die vorgelesen wurde. Was würden Sie sagen, inwiefern hat Sprache die Macht, das kollektive Bewusstsein einer Gesellschaft bezüglich solcher Taten zu schärfen oder zu formen? Und was gilt es auch heutzutage in Anbetracht der Weltlage zu beachten? Wie können wir sorgfältig mit Sprache umgehen und ja, solche Euphemismen vermeiden?
Ja, mei. Es fängt ja beim Einzelnen an. Wenn der Einzelne schon feig ist, und ich war in meinem Leben oft genug auch feig und ärgere mich da heute noch über bestimmte Situationen, wo ich feig war. Das ist entscheidend. Ich habe mal einen großen Artikel geschrieben über die Feigheit in Deutschland. Da habe ich irrsinnig viele Zuschriften bekommen. Weil die Leute, es gibt zwei Leben in jedem Menschen. Das eine Leben ist das tägliche nach außen. Und das zweite ist das Innere, was sie wirklich leben. Und dass beide übereinstimmen, dass das Innere auch das Äußere ist, wäre vermischt mit jeder Menge Beleidigungen für den anderen, ja, oder die andere. Das geht also. Es geht aber bei einem selber los. Wann bin ich noch mit mir zufrieden oder wann ärgere ich mich, weil ich da mein Maul gehalten habe? Damen natürlich Mund. Und das ist etwas, das ist einfach entscheidend. Es liegt an jedem einzelnen Charakter, dass man denkt. Also ich habe immer gesagt, jeder sollte sich aus 4 Meter Höhe täglich beobachten. Und in meinem Fall sehen Sie dann, welchen unsäglichen Mist Sie doch ein Leben lang gemacht haben und verübt haben. Und ich glaube, diese Selbstbeschau wäre nicht schlecht. Auch, ja, würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, inwiefern nur Ihre Frage beantworten konnte. Aber das ist für mich, das geht ja nur vom Einzelnen aus. Weil ich kann nicht gleich eine Gruppe bilden und sagen, wir sind jetzt alle so und so. Oder wenn, dann sind es Untergebene, denen Sie sowas sagen können. Es liegt schon am einzelnen Charakter.
Aber ist doch schön. Aufruf zur Selbstreflexion zum Schluss. Vielen Dank, Niklas Frank, für dieses Gespräch. So, da wäre noch der Mantel, den Sie gekauft haben. Der Hirschledermantel.
Ja, da bekam ich auch eine Mail aus den USA. In diesem Mantel steckte eine dickliche Dame um die 60, 65 und schrieb mir, diesen Mantel habe sie bekommen von, ich glaube, es war ihr Onkel, und der habe ihn mitgebracht aus Deutschland und der sei nachweislich vom Hans Frank. Ob ich Interesse hätte, das hatte ich auch, genauso wie beim nackten Vater, weil mir sofort die Idee kam, du wirst meine Vogelscheuche an unserem kleinen See. Und so war es auch. Und ich habe $250 gezahlt, die wollte sie haben. Und mit der Verschickung und so weiter waren es über $300. Und da kam der an, da wurde ich zum Zollamt bestellt nach Brunsbüttel, weil eventuell dieser Ledermantel nicht weil einem Nazi und Massenmörder gehörte, sondern weil eventuell aus einem Leder sein könnte, dass man nicht verschicken und behandeln. War aber nichts, ein normaler Hirschleder, und ich habe ihn mitgenommen und sofort als Vogelscheuche aufgestellt. Leider sind alle Vögel anscheinend Nazis, weil sie kümmern sich einen Dreck drum.
Okay. Das ist jetzt eigentlich die falsche Pointe, aber egal, sie ist gut. Vielen Dank nochmals, Niklas Frank. Das war ja lehrreich. Angenehm. Na, und auch lustig. Sie haben sich ja eine gewisse Heiterkeit erhalten. Das freut mich auch sehr.
Das Leben ist stärker. Das ist es eben. Das Leben ist stärker.
Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.